NDR Info. Themen des Tages.
Mit Ulrike Heckmann und gleich zu Beginn der heutigen Entscheidung in Hamburg. Ja oder nein zu einer Bewerbung für Olympische und Paralympische Spiele?
Ich habe gestimmt für Olympia. Neue Investitionen, mehr Tourismus, das kommt Hamburg zugute.
Ich habe mit Nein gestimmt, weil ich einfach glaube, dass es so den Wohnraum verteuern würde und das Leben in der Stadt für alle Menschen so viel teurer machen würde, als es jetzt schon ist.
Ich habe jetzt nichts davon, ich brauche kein Olympia hier und dann 5 Milliarden dafür ausgeben oder so. Muss nicht sein.
Ich glaube, die Tendenz ist ja, weil ich das irgendeine schöne Chance für Hamburg finde und ich glaube, es kann sich hier viel entwickeln.
Es geht um Spiele 2036, 2044. Könnte es auch sein, der Hamburger Senat will eine Bewerbung. Bis heute 18 Uhr waren die Wahlberechtigten in Hamburg gefragt. Die Umfragen hatten mal die Befürworter, mal die Gegner vorn gesehen. Sportreporter Holger Gerska verfolgt den Tag und auch die Auszählung ist jetzt live zugeschaltet. Holger, 2015 hatte eine knappe Mehrheit in Hamburg ja noch Nein gesagt und heute?
Sieht es genauso aus. Wir haben die ersten Zahlen. Das ist jetzt noch alles mit sehr, sehr viel Vorsicht zu genießen, denn aktuell sind 24.000 Stimmen etwa ausgezählt. Das sind so 5%. Und wir haben aktuell einen Vorteil für die Olympiagegner von 53,4% gegenüber 46,6%, die bei Ja angekreuzt haben. Das ist aber, wie gesagt, noch ganz, ganz vorsichtig. Nur aus der Erfahrung von 2015 habe ich gelernt, so dramatisch wird sich das nicht mehr ändern. Also ein deutliches Plus für Olympische Sommerspiele in Hamburg, wie beispielsweise es ja in München oder auch in Nordrhein-Westfalen gab, mit einer Zweidrittelmehrheit, also mit mehr als 66%. Das ist jetzt schon nicht mehr vorstellbar.
Wie viele haben sich denn Stand jetzt beteiligt?
Rund 50%, 49,5%. Das ist das Ergebnis, was wir vom Landeswahlleiter momentan vorliegen haben. Damit liegt zum einen die Beteiligung ähnlich hoch wie 2015. Da waren es auch 50% und sie liegt auch höher als beispielsweise bei der gerade von mir schon angesprochenen Bewerbung in München. Da hat das Referendum frühes Jahr im Herbst eine Beteiligung von 42% gehabt. Aber am Ende geht es natürlich nicht darum, wie viele sich beteiligen, solange das Quorum erreicht ist. Und das ist erreicht, wenn 20% der Hamburger und Hamburger Ja sagen würden. Diese Zahl wird in jedem Fall erreicht werden. Sondern es geht natürlich auch darum, dem Deutschen Olympischen Sportbund und später dem Internationalen Olympischen Komitee klarzumachen, dass die Stadt hinter Olympischen Spielen steht. Und Stand jetzt um 18.36 Uhr deutet da nichts drauf hin.
Holger Gerska mit dem ersten Stand zur Olympia-Abstimmung heute in Hamburg. Wir hören uns in 20 Minuten noch einmal und alle Informationen, Zwischenergebnisse, Stimmen und Einschätzungen zu diesem Olympia-Referendum auch im Live-Blog auf unserer Homepage unter ndr.de, in der NDR-Info-App und 20.15 Uhr auch im NDR-Fernsehen. Ein entschlossener personeller Neustart, ein kraftvolles Signal des Aufbruchs, das hatte sich die FDP von ihrem Bundesparteitag an diesem Wochenende in Berlin erhofft. Doch es kam anders. Parteivize Wolfgang Kubicke musste sich bei der Vorsitzendenwahl überraschend einer Kampfabstimmung gegen die Europapolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann stellen. Er setzte sich mit knapp 60% der Stimmen durch, doch das Ergebnis offenbarte den Graben, der durch die FDP geht. Hauptstadtkorrespondent Philipp Eckstein mit einer Bilanz.
Über eines kann sich die FDP nicht beschweren, mangelndes Interesse. 1500 angemeldete Gäste, 175 Medienvertreter, die beobachten, was die 662 Delegierten tun. Die Halle ist voll, Fotografen, Kameras und das bei einer Partei, die nicht mehr im Bundestag vertreten ist.
Ich schaue in diesen Saal und frage mich, wofür wollen wir Freie Demokraten eigentlich in Zukunft stehen?
Carina Konrad saß mal für die FDP im Bundestag und bei der Aussprache macht sie deutlich, sie hält überhaupt nichts von einer Öffnung nach rechts. So auch ihr Parteikollege Konstantin Kuhle.
Natürlich sind unter den Leuten, die uns gerade den Rücken kehren, auch viele Leute, die maximal irritiert sind über die Lockerungsübungen zur AfD. Maximal irritiert.
Stein des Anstoßes, Aussagen zur Brandmauer, unter anderem von Wolfgang Kubicki. Im Saal ist spürbar, die Delegierten treibt das um, Spannung liegt in der Luft. Hans-Ulrich Rülke aus Baden-Württemberg warnt zwar noch, er glaube nicht,
dass am heutigen Tag eine Entscheidungsschlacht stattfinden sollte.
Doch genau dazu kommt es. Kubicki, der sich seiner Sache sicher war, hat plötzlich mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann eine Gegenkandidatin.
Ich stehe hier nicht, um jemanden anzugreifen, sondern weil mir unsere Partei wichtig ist.
Einige Delegierte sind begeistert. Lauter Applaus, aber auch Buhrufe. Gelebte Demokratie, offene Debatten, Streit. Eine Lesart. Aber auch Empörung und Zorn über eine Aktion, die für fast alle völlig überraschend kam. Auch für Kubicki.
Ich nehme die Wahl an und ich spüre die Bürde der Erwartungen,
sagt Kubicki, nachdem er mit 59% zum Vorsitzenden gewählt wird. Seine Konkurrentin Strack-Zimmermann erhält 39%. Und kurz sieht es so aus, als habe es den Richtungsstreit gegeben, den sich viele in der Partei gewünscht haben. Und jetzt der Blick voraus. Pustekuchen. Auch Martin Hagen, den sich Kubicki zum Generalsekretär gewünscht hat, erhält bei der Wahl nur schwache, knappe 59%. Und für alle ist sichtbar, die FDP ringt mit sich selbst und ihrem Kurs.
Er hat meine volle Unterstützung, wenn die Richtung stimmt,
sagt Strack-Zimmermann über Kubicki dem ARD-Hauptstadtstudio.
Es geht um eine Haltung. Und wer auch nur einen Hauch kokettiert mit der AfD, nennen sie es Brandmauer, nennen sie es Tralala oder Gartenhecke, wer nur ein Hauch mit dieser Partei kokettiert, wird mich auf der Zinne haben.
Wenig versöhnlich klingt auch der Wahlsieger Kubicki. Auf die Frage, wie er die FDPler, die für Strack-Zimmermann gestimmt haben, mehr für sich gewinnen wolle, sagt er der ARD.
Gar nicht, weil meine Aufgabe nicht darin besteht, irgendjemanden zu gewinnen, sondern dazu beizutragen, dass die Freien Demokraten von den Wählerinnen und Wählern wieder ernst genommen werden. Es ist völlig egal, wie wir uns nach innen selbst empfinden.
Am Ende des Parteitags steht die Frage im Raum, wie geht es jetzt weiter?
Ich bin nachdenklich, was die Folgen des gestrigen Tages sind,
sagt Jens Teutrine, früher mal Vorsitzender der Jungen Liberalen.
Es darf keine FDP geben mit 60% Kubicki und 40% Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Das wäre ein Fehler.
Wie sich die FDP nach diesem Parteitag wieder zusammenrauft, das werden die nächsten Monate zeigen. Der erste echte Test steht im September an. Dann wird in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin gewählt.
Die Liberalen versuchen das Comeback. Die Meinung zum FDP-Bundesparteitag nun von Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann.
NDR Info. Die Meinung.
Wer hätte das für möglich gehalten? Und wer hat sowas überhaupt schon mal erlebt in der FDP? Eine überraschende Kampfabstimmung um den Vorsitz der Partei, ein offen ausgetragener Richtungsstreit und ein denkbar knappes Ergebnis für den neuen FDP-Chef Wolfgang Kubicki. Die totgesagte FDP hat gezeigt, sie atmet Kampfgeist. Doch dass sie überlebt, ist längst nicht ausgemacht. Kubicki muss jetzt eine doppelte Herausforderung meistern. Er muss weiterhin das tun, was er besonders gut kann, nach außen hin auffallen, damit die FDP nicht in der Bedeutungslosigkeit versinkt. Und gleichzeitig muss er das tun, was er selbst bisher noch gar nicht für nötig hält, nämlich die Partei wieder zu einen, dafür zu sorgen, dass der sichtbar gewordene interne Richtungsstreit die FDP nicht zerreißt. Es ist eine paradoxe Herausforderung. Kubicki ist bislang mit genau jenen Thesen aufgefallen, die in der FDP zu einem Richtungsstreit geführt haben. Es geht um die Brandmauer zur AfD, von der Kubicki und sein Generalsekretär Martin Hagen nichts halten. Viele in der Partei fürchten einen Rechtsruck. Kubicki muss jetzt Zweifel aus dem Weg räumen und zeigen, wofür die FDP inhaltlich steht. Darin liegt eine große Chance. Kubicki sieht sich selbst als Kämpfer für Meinungsfreiheit, gegen staatliche Einmischung und Bevormundung. Ja, er sieht sich sogar als einen Sozialliberalen. Elemente, mit denen die Partei in den vergangenen Jahren nicht mehr aufgefallen ist und die einige potenzielle Wähler vermisst haben. Es sind auch Themen, die einige der internen Kritiker gerne stärker betonen möchten. Wenn Kubicki es klug anstellt, besteht die Chance, damit nach innen zu einen und nach außen zu wirken. Und eine Chance, doch nochmal die 5%-Hürde zu knacken.
Die Meinung von Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann. BAföG-Empfängerinnen und Empfänger müssen fürchten, dass es zunächst nicht zu einer Anhebung der Ausbildungsförderung kommt. Geplant war sie eigentlich ab dem kommenden Wintersemester schrittweise. Aus dem Hauptstadtstudio Ruttkirchner.
Ärger zwischen Bundesforschungsministerin Bär von der CSU und der SPD. Die Ministerin sagt, sie erwarte keine schnelle BAföG-Erhöhung mehr. In einem Interview verweist sie auf Widerstand aus den Regierungsfraktionen gegen die geplanten Erhöhungen und äußert Verständnis wegen allgemeiner Sparzwänge. Widerspruch aus der SPD. Sie hält an der Reform der Unterstützung für Studierende fest. Die SPD-Fraktion im Bundestag stehe geschlossen zur BAföG-Reform, auf die sich die Regierungsparteien im Koalitionsvertrag verständigt hatten, sagt SPD-Fraktionsvize Esther. Sie bezeichnet die Äußerungen von Bär als schlicht falsch und nicht zutreffend. Mit Bundesfinanzminister Klingbeil, SPD, sei bereits eine Finanzierung der geplanten Reformen sichergestellt worden. Die Union dürfe jetzt kein Chaos verursachen, so die SPD-Politikerin. Doch in der Union wächst offenbar der Widerstand gegen die Erhöhung der BAföG-Leistungen. Unionsfraktionschef Spahn hat sie bereits vor einer Woche in Frage gestellt. Staatliche Leistungen könnten absehbar nicht erhöht werden, sagte er und nannte dabei auch das BAföG. Der Koalitionsvertrag von Union und SPD sieht vor, in diesem Jahr zum Wintersemester die Wohnkostenpauschalen für Studierende, die nicht mehr bei den Eltern leben, anzuheben. Zum Wintersemester im nächsten Jahr ist demnach eine Anhebung des sogenannten BAföG-Grundbedarfs geplant. Aktuell sind das 475 Euro. Wie viel BAföG-Studierende tatsächlich bekommen, hängt vom Einkommen der Eltern und anderen Faktoren ab.
In Bad Saarow in Brandenburg hat heute das Ostdeutsche Wirtschaftsforum begonnen. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke von der SPD warb zum Auftakt für mehr Mut beim Ausbau und der regionalen Nutzung erneuerbarer Energien, berichtet Martin Adam.
Mit den erneuerbaren Energien, die bereits installiert seien, lasse sich in Brandenburg schon jetzt konkurrenzlos billiger Strom für die Wirtschaft erzeugen. Es brauche allerdings den Mut, so Woidke, zu akzeptieren, dass die ostdeutschen Bundesländer damit einen Wirtschaftsvorteil gegenüber den traditionellen Industriestandorten in West- und Süddeutschland haben. Es sei allerdings besser, es gäbe konkurrenzfähige Regionen in Deutschland, als weiterhin bundesweit an einem, Zitat, ineffizienten Energiesystem festzuhalten. Im Osten sei Wirtschaftswachstum immer das wichtigste politische Ziel gewesen, ohne dass sich auch der Sozialstaat nicht in der bestehenden Form erhalten lassen werde. Dafür, so Woidke, sei es neben der Energiegewinnung wichtig, zu schnelleren Genehmigungsprozessen zu kommen. Die Tesla Gigafactory in Grünheide und das Bahnwerk in Cottbus seien der Beweis, dass das möglich sei. In Hinblick auf die anstehenden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und einen möglichen Sieg der AfD appellierte Brandenburgs Ministerpräsident an die Unternehmen, sich stärker für Demokratie, Freiheit und Europa zu positionieren. Das 11. Ostdeutsche Wirtschaftsforum in Bad Saarow soll als Treffpunkt zwischen Unternehmen und Politik dienen. Auch Bundeskanzler Merz und Bundesdigitalminister Wildberger werden an der noch bis Dienstag laufenden Konferenz teilnehmen.
Bei den Kämpfen gegen die Hisbollah-Miliz rückt Israel im Süd-Libanon weiter vor. Nun haben Streitkräfte die symbolisch wichtige Burg Beaufort eingenommen. Nina Amin erzählt mehr.
Auf der Burgruine weht seit dem Morgen die israelische Flagge, wie Bilder der Nachrichtenagentur Reuters zeigen. Die strategisch wichtige Kreuzritterfestung Beaufort aus dem 11. Jahrhundert steht auf einem Berg. Von dort hat man einen guten Überblick über die gesamte Umgebung. Im Libanon hat man Sorge, dass Israel wie in den 80er Jahren den Süden des Landes wieder dauerhaft besetzen könnte. Schon damals hatte Israel die mittelalterliche Burg eingenommen. Sie wurde zum Schauplatz des Konflikts, Symbol einer fast 20-jährigen Besetzung des Südlibanon. Die Festung liegt etwas nördlich des Litani-Flusses. Hinter diesem Fluss im Süden des Libanon, nicht weit von der israelischen Grenze entfernt, sollte sich die pro-iranische Hisbollah nach der jüngsten Vereinbarung eigentlich zurückziehen. Trotz einer Mitte April vereinbarten Waffenruhe gehen die gegenseitigen Angriffe zwischen Israel und der pro-iranischen Miliz aber weiter. Am Morgen rief ein Sprecher von Israels Armee die Einwohner des Südens wieder zur Evakuierung ihrer Dörfer auf. Alle sollten sich nördlich des Sahrani-Flusses begeben, ein weiterer Fluss, 40 Kilometer nördlich der israelischen Grenze. Israel wirft der vom Iran unterstützten Hisbollah vor, in dem Gebiet Abschussrampen zu haben und von dort den Norden Israels anzugreifen. In Nordisrael heulten mehrmals die Warnsirenen. Zigtausende Menschen sind im Libanon auf der Flucht vor Israels Bombardierungen. Seit Anfang März sind mehr als 3.300 Menschen dabei ums Leben gekommen, darunter viele Kinder. Der libanesische Ministerpräsident Salam wirft Israel vor, den südlichen Libanon weitgehend zu zerstören. Es sei der Versuch, die Geschichte auszuradieren. Trotz der Kritik verhandelt die libanesische Regierung, die nicht Teil des aktuellen Krieges zwischen Hisbollah und Israel ist, weiter um ein Ende des Konfliktes. In der kommenden Woche finden dazu wieder Gespräche zwischen Libanon und Israel statt.
Kolumbien ist gezeichnet von jahrzehntelangem bewaffneten Konflikt. Der erste linke Präsident des Landes, Gustavo Petro, versprach den vollständigen Frieden, doch bewaffnete Gruppen und politische Gewalt prägen weiter den Alltag vieler Menschen. Die heutige Präsidentschaftswahl gilt als Richtungswahl. Weiter mit dem linken Kurs der Verständigung oder zurück zur harten Hand. Jenny Barker hat im Wahlkampf ein politisch tief gespaltenes Land erlebt.
Im Zentrum von Bogotá kann man auf Waffen laufen. Fast 9000 Sturmgewehre, Pistolen und Granaten der ehemaligen FARC-Guerilla bilden eingeschmolzen als Bodenplatten ein Mahnmal. Darauf mit Füßen zu stehen, habe eine gewaltige Wirkung, sagt Besucherin Tatjana.
What they go through, it's here in our feet.
Während ich mit meinen Füßen darauf stehe, fühle ich mich erleichtert, dass die Gewalt vorbei ist. Und andererseits sehr traurig über das, was die Menschen durchmachen mussten.
52 Jahre soll das Mahnmal hinter dem Präsidentenpalast stehen bleiben, solange wie der bewaffnete Konflikt dauerte. Bis 2016, als Kolumbien mit der FARC-Guerilla Frieden schloss. Doch vorbei ist der Konflikt damit nicht. Viele Dissidenten sorgen in neu gegründeten Gruppen weiter für Gewalt. Zehntausende Zivilisten gelten als Binnenvertriebene. Ende April kam es zu einem Bombenanschlag in der Region Cauca mit 21 Toten. Sicherheit ist deshalb erneut Wahlkampfthema. Der rechte Anti-Establishment-Kandidat Abelardo de la Espreya inszeniert sich als Tiger, fordert Ordnung und ein hartes Vorgehen gegen bewaffnete Gruppen.
Yo, el tigre, les juro por Dios.
Ich, der Tiger, schwöre euch, dass diese blutige Tat nicht ungesühnt bleibt. Das ist kein Einzelfall. Das ist ein Plan der Petro-Regierung und ihrer Komplizen.
Ebenfalls stark in den Umfragen die Mitte-Rechts-Kandidatin Paloma Valencia. Sie nennt Petros Friedenspolitik Komplizen des Drogenterrorismus und verspricht ebenfalls einen härteren Sicherheitskurs. Vorne liegt aber derzeit Ivan Cepeda, Menschenrechtsanwalt und Parteifreund von Präsident Petro. Er will dessen Kurs fortführen.
El objeto de estas acciones.
Das Attentat in Cauca sollte so viel Angst und Instabilität wie möglich schüren und das Gefühl geben, dass man zur mehrfach gescheiterten Strategie zurückkehren sollte, nämlich der starken Militarisierung der Gebiete.
Klar ist, die Mordzahlen stiegen in den letzten Jahren kontinuierlich leicht an. Vergangenen Sommer wurde Präsidentschaftskandidat Miguel Uribe Turbay bei einem Wahlkampfauftritt niedergeschossen. Doch trotz der angespannten Lage zeigen die Umfragen nicht klar einen Erfolg für die Politik der harten Hand voraus. Elizabeth Dickinson von der Crisis Group glaubt nicht, dass eine Strategie allein funktioniert.
Das Rezept ist eigentlich, beides anzubieten. Militärisch präzise Mittel und die Option auf Verhandlungen, wann immer sie angemessen sind und die Bedingungen es zulassen.
Egal, wer gewinnt, so Dickinson. Illusorisch sei anzunehmen, dass der jahrzehntelange traumatisierende Konflikt innerhalb der nächsten Amtszeit zu lösen ist. Eine große Herausforderung für die Nachfolge von Petro. Sollte niemand die absolute Mehrheit erreichen, geht es im Juni in die Stichwahl.
Am Wochenende fand in Singapur die wichtigste Sicherheitskonferenz in Asien statt, der Shangri-La-Dialog. Das jährliche Sicherheitsforum gilt als asiatisches Pendant zur Münchner Sicherheitskonferenz. Jennifer Johnson mit einer Bilanz.
Der Machtkampf zwischen den USA und China stand im Mittelpunkt des Shangri-La-Dialogs in Singapur. Während der chinesische Verteidigungsminister dem Sicherheitsforum das zweite Jahr in Folge fernblieb, nutzte US-Verteidigungsminister Pete Hexis die Bühne.
For too long the security of this region.
Viel zu lange hat die Sicherheit dieser Region überproportional auf amerikanischer Militärmacht beruht, während viele unserer Verbündeten und Partner ihre eigenen Verteidigungsfähigkeiten verkümmern ließen.
Er forderte die asiatischen Länder auf, ihre Militärausgaben zu erhöhen, um der wachsenden Macht Chinas im Indopazifik etwas entgegenzusetzen. China rüstet seit Jahren massiv auf und tritt im Indopazifikraum immer aggressiver auf.
Ich denke, man kann sagen, dass es heute deutlich mehr Krisenherde im Indopazifik gibt als noch vor 10 Jahren.
Sagt Sicherheitsexpertin Dashana Barua vom Internationalen Institut für Strategische Studien, IISS, das den Shangri-La-Dialog organisiert. Die USA gelten traditionell als Sicherheitsgarant für die Region. Doch Hexis macht klar,
die Zeit, in der die Vereinigten Staaten die Verteidigung wohlhabender Nationen subventioniert haben, ist vorbei. Wir brauchen Partner, keine Schützlinge.
Gegenüber China schlug er einen versöhnlicheren Tonfall an als bei seinem Auftritt im Vorjahr. Die USA suchten in Asien keine unnötige Konfrontation, sondern ein stabiles Gleichgewicht. Dabei dürfe kein Staat, auch nicht China, eine Vorherrschaft erzwingen. Hexes betonte, das Verhältnis zwischen den USA und China sei so gut wie lange nicht mehr. Die Verteidigungsminister aus Japan und den Philippinen äußerten sich auf dem Sicherheitsforum äußerst besorgt über Chinas massive Aufrüstung und Gebietsansprüche, besonders im südchinesischen Meer. Parallel zum Treffen der Sicherheitsexperten hielt Chinas Militär Patrouillen in der Nähe des umstrittenen Scarborough Reefs ab. Mit dem Manöver sei die Gefechtsbereitschaft sichergestellt worden. In den Tagen zuvor hatten die Philippinen mit den USA in dem Seegebiet ebenfalls Marinemanöver abgehalten. Für Länder wie die Philippinen, die sowohl territorial als auch politisch einer erheblichen Bedrohung durch China ausgesetzt sind, bleibt keine andere Wahl, als widerstandsfähig zu sein und uns gegen die chinesische Aggression zu behaupten, erklärte der philippinische Verteidigungsminister Gilberto Teodoro. Mehrere Länder bedauerten, dass China nur eine Delegation an Sicherheitsexperten und Akademikern zum wichtigsten Sicherheitsforum in Asien geschickt habe. Es sei eine verpasste Chance, um sich persönlich auszutauschen und die Sichtweise des anderen zu verstehen. In seiner Rede griff Hexes europäische Verbündete ungewöhnlich scharf an und lobte die Asiaten, die traditionell einen pragmatischen Ansatz in Bündnissen verfolgten.
Wenn unsere Interessen auseinandergehen, passen wir uns pragmatisch an, ohne Drama und ohne Moralisieren. Ich denke, Westeuropa könnte sich daran ein Beispiel nehmen.
Auf die US-Kritik angesprochen, erklärte der Generalinspekteur der Bundeswehr Carsten Breuer gegenüber der ARD in Singapur:
Also ich glaube, an Pragmatismus mangelt es uns auch nicht, weil wir einfach verstanden haben, dass wir diese Verantwortung jetzt übernehmen müssen.
Für Deutschland habe der Indopazifik eine zunehmend wichtige Bedeutung. Er selbst ist daher bereits zum dritten Mal beim Shangri-La-Dialog in Singapur.
Also eine solche Konferenz hat einen Wert, um ins Gespräch zu kommen. Aber aus diesen Gesprächen entsteht konkrete Zusammenarbeit, entsteht Teilnahme an Übungen, entsteht Rüstungskooperation.
In Anspielung auf China sagte er, es sei zudem ein Signal an diejenigen, die einen Keil treiben wollten, in die regelbasierte Ordnung.
Und damit zum Sport in diesen Themen des Tages und zu Moritz Kasserlet. Und wir wollen natürlich jetzt wissen, ob es einen neuen Stand gibt beim Olympiareferendum in Hamburg.
Ja, die große Frage ist ja, soll sich die Stadt um die Austragung von Olympischen Sommerspielen und Paralympics bewerben oder nicht? Bis 18 Uhr konnten die Bewohnerinnen und Bewohner darüber abstimmen. Nur bei einem Jahr bliebe Hamburg im Rennen. Aber wir haben ja eben vor 20 Minuten hier in den Themen des Tages schon von unserem Reporter Holger Gerska im Rathaus in Hamburg gehört. Die Tendenz geht eher gegen Nein. Holger, die Auszählung läuft. Hast du neue Zahlen für uns?
Ja, es gibt neue Zahlen und die Tendenz, die verdichtet sich, denn die Zahlen rutschen einfach nicht deutlich hin und her. Sie variieren jetzt eigentlich nur noch hinterm Komma und es sind schon fast 200.000 Stimmen ausgezählt von rund 670.000. Das heißt, wir sind schon bei über 15% der ausgezählten, fast 20% der ausgezählten Stimmen und aktuell haben wir 104.000 Nein und 86.000 Ja-Stimmen. Das bedeutet, das macht es ein bisschen einfacher, in Prozenten 54,7% Nein bei nur 45,3% Ja. Aus meiner Sicht, der das auch 2015 hier an dieser Stelle beobachtet hat, muss man, glaube ich, schon von einer Vorentscheidung sprechen. Ich gehe davon aus, dass Hamburg heute Abend den Kreis der Bewerberstädte für Olympische Sommerspiele verlässt.
Ja, und dann bliebe noch Berlin, München und die Rhein-Ruhr-Region. Danke, Holger. Und Sie können die Zahlen übrigens live verfolgen. Auf ndr.de haben wir einen Live-Blog für Sie mit allen wichtigen Infos. Und nachher um kurz nach 8:30 haben wir hier bei NDR Info auch eine kleine Sondersendung zum Olympiareferendum in Hamburg. Vorher schon, ab 20.15 Uhr, gibt es ganz frische Infos für Sie im NDR Fernsehen. Noch anderthalb Wochen, dann beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika. Und zwei Tage vor ihrem Abflug in die USA hat die deutsche Mannschaft heute Abend ihr vorletztes Testspiel in Mainz gegen Finnland. Philipp Hofmeister wird dabei sein.
Die Bilanz ist stark, die Form scheint zu passen. 7 Siege in Folge reihte die DFB-Auswahl zuletzt aneinander. Am Abend soll gegen Finnland der 8. dazukommen. Beim letzten Auftritt auf deutschem Boden vor dem Abflug Richtung Chicago probt Bundestrainer Julian Nagelsmann den WM-Ernstfall. Die Startformation, die um 20.05 Uhr 45 in der ausverkauften Mainzer Arena gegen Finnland auf dem Platz steht, wird größtenteils diejenige sein, die auch bei der Weltmeisterschaft auflaufen soll. Unter besonderer Beobachtung wird neben Startelf-Debütant Lennart Kahl auch der rechtzeitig wieder genesene Felix Metscher stehen. Das deutsche Tor wird in Abwesenheit des angeschlagenen Manuel Neuer, der gerade erst wieder zur Nummer 2 degradierte Oliver Baumann, hüten.
Und Sie sind mit uns live dabei. Wenn Sie mögen, wir übertragen das Spiel der deutschen Mannschaft gegen Finnland ab 20.45 Uhr hier live und in voller Länge. Tennisprofi Alexander Zverev steht bei den French Open im Viertelfinale. Der Hamburger hat gegen den Niederländer De Jong glatt in 3 Sätzen gewonnen. Aus Paris berichtet Guido Ringel.
Es war nur ein kurzer Moment der Unsicherheit. Dann war Alexander Zverev im Match. Nach noch verschlafener Auftaktphase war der Hamburger Schritt für Schritt immer mehr in der Lage, die Partie gegen De Jong zu bestimmen und auch viele direkte Punkte zu erzielen. Das war in der Summe vielleicht nicht brillant, aber eindrucksvoll allemal. Und nach diesen 3 Sätzen hat Zverev den Sprung in das Viertelfinale geschafft. Auch ein kühles Paris mit zeitweise sogar Nieselregen konnte den Hamburger nicht stoppen. Er war konzentriert und selbstbewusst und fast immer in einer Balance aus dem richtigen Druck und Risiko. Alexander Zverev also ist wie erwartet eine Runde weiter und trifft jetzt auf einen neuen spanischen Jungstar, auf Rafael Jodar.
Ja, es könnte dieses Mal klappen mit dem ersten Grand-Slam-Sieg für Zverev. Und dann sind wir noch live beim Handball. Der THW Kiel will die European League gewinnen. Die ist nach der Champions League der zweite wichtige Europapokalwettbewerb im Handball. Und beim Final Four Turnier in Hamburg gibt es ein deutsches Finale. Kiel gegen Melsungen, Thomas Kohs. Wer ist näher dran an der Trophäe?
Noch ist nichts entschieden, noch ist Pause hier in Hamburg vor den über 12.000 Zuschauern. Melsungen, der Außenseiter, führt zur Pause mit 13-12 gegen den THW Kiel. Aber es ist ein sehr hart geführtes Spiel, muss man sagen. Insgesamt haben wir schon 7 Zeitstrafen gesehen. Also die beiden Unparteiischen aus Spanien mussten da ordentlich zulangen und schon die Spieler rausstellen. Es ist, wie gesagt, ein Spiel auf Augenhöhe. Kleinigkeiten werden im zweiten Durchgang entscheiden. Ein Sieg wäre wichtig für den THW Kiel. Da würde man nämlich auch die Champions League qualifizieren.
Ja, zur Pause führt Melsungen mit 13-12 und alle Infos aus der Welt des Sports zum Olympiareferendum in Hamburg, aber auch zum Handball und zum Tennis bekommen Sie bei uns im Netz auf ndr.de/sport.
Soweit das Aktuelle, gerade mit Moritz Kasserlet. Und das waren die Themen des Tages hier auf NDR Info. Die Sendung gibt es auch als Podcast zu finden, unter anderem in der App ARD Sounds. Ich bin Ulrike Heckmann, wünsche Ihnen einen schönen Abend.